Light Medium mit Thorsten Landsberg und Jennifer Fratschek.
Willkommen zu Light Medium. Wir wollen hier alle zwei Wochen mit einem Gast über ein Thema unserer Zeit sprechen und den Auftakt macht die Zeitungs- und Medienkrise, zu der wir Olaf Forner begrüßen. Hallo Olaf.
Hallo.
Hallo Olaf.
Damit die Hörerinnen und Hörer einen Eindruck bekommen, wer du bist und was du machst, stellen wir dich kurz vor.
Olaf Forner hat wahrscheinlich mehr Kontakte zu Zeitungs- und Zeitschriftenlesern als alle Verlagsmanager des Landes zusammen. Viermal die Woche wird der 49-Jährige nachtaktiv und zieht unter anderem mit Taz und Spiegel durch Bars und Restaurants im Berlin-Prenzlauer Berg. Fast 700.000 Exemplare hat er in über 18 Jahren verkauft, davon allein eine 500.000 in den ersten 10 Jahren. Dann kam die Zeitungskrise. Über die Krise, mutlose Verlagsstrategien und das, was Leser eigentlich wollen, sprechen wir jetzt auf Light Medium. Herzlich willkommen, Olaf Forner.
Liest du noch Zeitungen?
Ja, aber selbst ich muss zugeben, dass ich weniger lese. Also, dass ich auch mehr die Internetmedien nutze und über Kommunikation in Foren und ähnlichen Dingen mich informiere. Weil das Entscheidende beim Lesen ist ja, eine Zeitung sagt dir, was du denken sollst und du als Leser bist der, der dafür sorgen kann, eine eigene Meinung zu haben, indem du deine Vielfalt erarbeitest oder aber du folgst einer Zeitung und liest nur das, was sie schreibt und dann musst du auch im Prinzip akzeptieren, eigentlich auch ihre Meinung mitzunehmen.
Okay, also ist das was, also hast dein Mediennutzungsverhalten geändert, weil du auch von Zeitungen enttäuscht warst?
Nein, weil es mir was eröffnet hat, was die Zeitungen nicht geben können. Und weil ich natürlich durch meine Tätigkeit mit den Zeitungen so eine Grundgeschichte immer, also ein Grundlesen immer da habe, also von einer bestimmten Menge. Das heißt also, ich werde trotzdem mehr lesen als viele der Leute, die so unterwegs, die normal im Leben Alltag sind. Bei mir sind es eine Stunde, anderthalb Stunden Zeitungsartikel pro Tag sind auch dabei. Es gibt natürlich auch Zeitungen, die halt im Augenblick nur im Internet erscheinen.
Mhm. Was ist denn, wenn du selber die Zeitung nicht liest, aber sie verkaufst? Wie erklärst du denn jemand anderem, der sie kaufen soll, dass er sie dann auch zu lesen hat?
Also das Erste ist die Wichtigkeit und auch die Dimension, die in unserem Land für die Pressevielfalt und für die Demokratie halt wirklich einfach real Existenz ist mit unseren Zeitungen. Deutschland hat eine Zeitungslandschaft und das ist nicht alltäglich in Europa. Das muss man schon mal erstens so sehen. Man braucht nur in unser Nachbarland Österreich zu gucken. Die sind darauf angewiesen, dass die eine Süddeutsche und eine Zeit mit in ihrem Land drin haben, um wirklich eine Pressevielfalt zu haben und auch eine Taz.
In der Diskussion über die Mediennutzung, über Printmedien, über digitale Medien, wird es immer so dargestellt, dass das Gegensätze sind, Print und digital. Würdest du sagen, dass das tatsächlich im Widerspruch zueinander steht?
Nein. Erstmal das überhaupt nicht, weil also das Wollen, über Dinge zu berichten, ist ja nicht abhängig vom Medium. Also die Zeitung ist ja das, was praktisch in ihrer Zeit als Mittel da war, zu sagen, ich habe den Menschen was zu sagen und wenn es viele erfahren sollen, dann können sie es lesen. Dann kam das zweite Medium dazu, der Rundfunk. Aber der Rundfunk hat eine andere Dimension, weil du musst zuhören und nicht lesen. Und zuhören ist schon mal eine andere Tätigkeit als zu lesen. Die hat nicht dieselbe Qualität. Dann kam noch das Fernsehen dazu. Das hat noch eine komplett andere Qualität, weil es die visuelle Qualität ist. Und das Medium Internet ist ja eigentlich nur eine Fortsetzung des Papiers mit anderen Mitteln. Und von daher geht es da gar nicht darum. Es geht nur um das Verständnis, dass der Journalismus an sich eine Arbeit ist. Und Arbeit hat was mit einem materiellen Wert zu tun. Und ein materieller Wert ist etwas, was wertgeschätzt und bezahlt wird. Und da sind Dinge total schiefgelaufen bei der Einführung des neuen Mediums.
Aber selbst Verlage und Redaktionen intern bekriegen sich. Es gibt immer wieder Berichte darüber, dass Spiegel und Spiegel Online nicht so richtig miteinander können. Bei der Süddeutschen Zeitung gab es Widerstände gegen den Chef von SZ.de, der nicht in die Chefredaktion aufrücken sollte. Inzwischen ist er dort. Wie schätzt du ein, dass die Verlage selbst scheinbar noch nicht erkannt haben, dass sie an einem Strang ziehen?
Also wenn ich etwas tue, dann muss ich mich wertschätzen. Und ich denke mal, dass den Leuten, die Printjournalismus machen, denen ist es bewusst, dass sie finanziell wertgeschätzt werden und dass sie halt in der Realität, bis auf Geschichten beim Springer Verlag, die haben da andere Modelle, aber in der Realität, dass ihre Leser den anderen mitbezahlen. Und das ist so, der soll jetzt mir gleich gegenübergestellt werden, obwohl ich dafür sorge, dass er leben kann. Und ich glaube nicht, dass das im tiefen Herzen eines Journalisten akzeptabel ist.
Findest du, dass Print einen Mehrwert hat an sich im Vergleich zu dem bislang ja meist kostenlosen Internet?
Ja, es hat einen Mehrwert, weil die Gleichsetzung von digital und Papier würde ja bedeuten, dass man eine Nachricht nur auf sich alleine, auf die Nachricht herunterbricht. Das ist dasselbe, wenn man also ein digitales Buch einem Papierbuch oder einem richtigen gebundenen Buch gleichsetzt. Und es beweist ja schon alleine, dass ein gebundenes Buch doppelt so teuer ist wie ein Paperback. Das heißt, bei der Bewertung von der Botschaft hat auch der Rahmen eine Bedeutung. Für uns haben andere Werte auch eine Bedeutung und das verknüpft sich mit. Und das ist natürlich beim Thema Zeitung und beim Thema Online genau dasselbe Thema.
Trotzdem scheint auch der Wert der Zeitung für die Leute zurückzugehen, was daran liegt, dass es auch vieles, was in der Zeitung, in der Printausgabe erscheint, online kostenfrei gibt. Wie siehst du es mit dem Mehrwert, der da geschaffen werden muss gegenüber dem, was man kostenlos im Netz bekommt?
Ich denke, der Mehrwert ist inzwischen wieder da. Das Problem war nur, dass die Verlage, unabhängig vom Thema online oder nicht, vergessen haben, dass sie diesen Mehrwert sind. Man muss sich mal überlegen, die Strategien der Zeitung waren nicht darauf ausgerichtet, den Erlös durch die Verkaufserlöse zu erzielen, sondern der Erlös der großen Verlage bestand daraus im Akquirieren von Werbung. Und diese Geschichte ging ja tief ins Mark, dass Werbeträger bestimmen konnten in großem Maße, was in den Zeitungen steht. Dass also, man hat über Jahre etwas zugelassen, was erst Stück für Stück am Kunden ankam. Also das heißt, die Zeitungskrise ist doch nicht an einem Tag passiert, sondern die Zeitungskrise ist ein Resultat von jahrelangen Fehlentwicklungen in der Journalistenbranche. Und diese Probleme sind das, was heute die Journalisten ausbaden müssen, weil wir haben keine Online-Krise, wir haben eine Glaubwürdigkeitskrise. Das ist kein Schnellboot, das ist ein Tanker. Die Abo-Kündigungen, die jetzt passieren, sind immer noch Resultat der letzten 20 Jahre.
Wir sprechen mit Olaf Vorn über die Zeitungs- und Medienkrise. Olaf, du hast eben die Abo-Kündigung angesprochen. Warum kündigen Leser ihr Abo?
Das ist wie mit einer Ehe. Man lässt sich doch nicht wegen einem Tag scheiden. Man lässt sich scheiden, weil die Entwicklung der Beziehung für einen sozusagen nicht zielführend ist. Und man erkennt das und das dauert. Und das ist das Problem, dass selbst jetzt immer noch die Verlage in großem Maße nicht erkannt haben, was sie falsch gemacht haben, sondern immer noch in dieser Online-Geschichte rumdoktoren und über Erlöse sprechen und über die finanziellen Seiten sprechen, anstatt über die journalistische Seite zu sprechen, über die Art und Weise, wie Journalismus passiert. Und das ist halt wirklich eins, was man dem Online sagen muss. Da sind halt neue Leute dazugekommen, die halt sozusagen nicht vom System verseucht waren, die plötzlich andere Geschichten gemacht haben, die wieder Halt hatten, die wieder Hintergrund hatten, die auch unvoreingenommen gegenüber bestimmten Entwicklungen waren. Mhm. Und dann kommt halt noch dazu, dass sozusagen die Zeitungen mit der Online-Geschichte große Verlage ihre eigene Qualität aufs Spiel gesetzt haben. Die also das, was sie im Printjournalismus immer vermieden haben, sich zu boulevardisieren. Das heißt, plötzlich gibt es von der Zeit und vom Spiegel eine Bildausgabe, wenn man mal ein bisschen ehrlich ist. Mhm. Also Zeit Online und Spiegel Online sind qualitativ einen Abbruch gegenüber ihren Mutterprodukten. Und sind dazu noch Tageszeitungen, während die anderen Wochenzeitungen waren. Da hat man natürlich, der Spiegel hat da besonders drunter zu leiden, weil die Zeit ja eigentlich nicht darunter zu leiden hat. Die Zeit hatte die geschafft, sich als Medium sogar positiv zu entwickeln, auch von den Verkaufszahlen. Und man muss ja eins dazu sehen, die Art und Weise, wie wir uns im sozialen Verhalten mit unseren Mitmenschen und allem, da hat sich in unserem Land, von anderen will ich jetzt nicht reden, grundlegend etwas verändert. Es gibt diese Vereinzelung des Lesens und der andere tut im System Familien nicht mehr. Das heißt, ich bin nicht mehr der Familienvater, der morgens die Zeitung liest und mir meine Frau das Frühstück macht. Ist nicht mehr existent. Also in dem neuen nachwachsenden Milieu, was Zeitung liest, hat ja Zeitung lesen hat ja auch was mit Bildung zu tun. Der zweite ist, dass dieses Lesen im Nahverkehr, also praktisch auf dem Weg zur Arbeit, dass man sich selber formatmäßig so beschränkt hat und nicht begriffen hat, dass eigentlich der Platz nicht da ist, um dieses zu lesen. Das Problem ist nicht, dass der Mensch ein iPad hat. Das Problem ist, dass die Zeitung nicht bereit ist, auf Spiegelformat runterzugehen, dass man noch lesen kann. Also mein erster Blick, als ich in den Westen kam, war, als ich jemanden gesehen habe, der eine Bildzeitung gelesen hat, jetzt weiß ich endlich, warum man hier von einer Ellenbogengesellschaft spricht. Wenn der die Zeitung aufmacht, dann ist das eine Ellenbogengesellschaft.
Lass uns gleich noch weiter über die Boulevardisierung sprechen. Vorher hören wir mal, wie die Verlage versuchen, die Ehe mit ihren Lesern noch zu kitten.
Die Angst geht um unter den Verlegern. Die jahrelange kostenlose Verbreitung ihrer Inhalte haben die Zeitungsbranche in eine Krise gestürzt. Und es ist unklar, ob sie sich erholt. Viele Verlage wählten erstmal die einfachsten Maßnahmen. Sparen durch Stellenstreichungen, Einziehen von Auslandskorrespondenten, Ausgliedern und Verkauf ganzer Zeitungsredaktionen. Manche versuchen, sich durch Veranstaltungen mit Lobbyverbänden etwas dazu zu verdienen. Spiegel und Focus haben ihre Erscheinungstermine auf Samstag vorverlegt, einige Tageszeitungen ihre Wochenendausgaben aufgehübscht. Die Taz wirbt für ein freiwilliges Online-Abo. Aber auch die Scheu vor einer Paywall schwindet. Nach Bild.de und Welt.de hat auch die Süddeutsche Zeitung die Zahl ihrer kostenlosen Texte eingeschränkt. Olaf, du hast den Kontakt zu den Lesern. Was wollen die eigentlich?
Jetzt mal blöd gesagt, ernst genommen werden. Dann, sie wollen Informationen haben. Sie wollen gute Informationen haben. Die Leser wollen, die wollen schon, also die sind bereit, Geld zu bezahlen. Das ist nicht das Problem. Aber sie wollen sich nicht verarschen lassen, wenn man das so will. Und bisher war es halt so, dass die Verlage selber, es ist ja so, der Einzelverkauf einer Zeitung ist ja nicht zielführend, rein wirtschaftlich. Also der Kiosk ist ja sozusagen immer nur für eine seriöse Zeitung sozusagen das Beiblatt gewesen, schon immer. Man verdient sein Geld mit den Abonnenten. Und bei den Abonnenten war halt das Problem, dass die Medien, die Zeitungsverlage, das als Werbemaßnahme und nicht als ihr eigenes Ding angesehen haben und dadurch ein Image geschaffen haben, dass wenn du irgendeine Fußgängerzone lang gehst und jemand mit einer Zeitung siehst, Reißaus nimmst. Habe ich persönlich erlebt, in dem Moment, wenn du behauptest, du verschenkst eine Zeitung, werden die Leute aggressiv sogar dir gegenüber, weil sie damit nichts zu tun haben, weil sie halt gewohnt sind, dass man dir sagt, du kriegst ein Abo, du kannst es 14 Tage, du kannst es wieder kündigen, du kriegst einen Kinogutschein, aber es ist keiner da, der dir sagt, warum du eigentlich diese Zeitung vielleicht lesen solltest. Wenn da eine Möglichkeit, eine Idee wäre, also wenn ich jetzt eine Zeitung lese und mir gefällt die und ich gehe zu meiner Schwester oder zu meinem Bruder oder so als Leser und gebe das weiter, dann ist der auch bereit, mal wieder ein Abo abzuschließen, wenn ihn jemand persönlich darauf aufmerksam gemacht hat. Aber er macht es nicht einfach so. Er tut es manchmal auch über das Internet. Also es ist nicht so, dass das Internet nicht hilft, neue Abonnenten zu gewinnen. Die sozialen Netzwerke können da sehr hilfreich sein. Wenn dir das passiert, dass du in einer längeren Zeitphase immer wieder merkst, diese eine Zeitung ist die, die die Artikel schreibt, wo ich mich informiert fühle, wo ich mich ernst genommen fühle, wo Diskussionen angestoßen werden und ähnliches, dann ist auch da wieder eine Bereitschaft signalisiert. Also diese Paywall-Geschichte, die Freiwillige, ist schon klar. Aber es ist so, dass in den Köpfen im Internet drin ist, wenn einer so was Geld für was haben will, dann überliste ich den. Da hat man eine Kultur des Überlistens geschaffen.
Zu den Online-Strategien gehören auch weiterführende Angebote. Man klickt sich auf Videos zum Thema, es gibt Link- und Quellensammlungen. Ist es das, was die Leser wollen, mit denen du abends sprichst?
Sie finden es schon schön. Also da hast du schon recht. Eine weiterführende Verknüpfung ist schon in unserer heutigen Zeit schon gegeben, weil es sind einfach die Mittel, die da sind. Aber es ist nicht das, was wirklich den Leser holt. Das zusätzliche Video oder so. Weil da ist es dann eher ein Spaßfaktor und für Spaß will man dann kein Geld bezahlen. In dem Moment, wo du, also jedes Weiterklicken sorgt ja auch für einen Abfall von Kundschaft. Also wenn ich einen Artikel lese einmal, wenn ich die Seite aufmache, dann bleibe ich. Und wenn ich jetzt nochmal weiterklicken muss, ist immer schon wieder fallen Leute raus. Also ich glaube nicht, dass sie sich da mitten gefallen tun mit dieser Geschichte. Es ist einfach so, ich mache ein Produkt, was Arbeit macht und wo auch wirklich Herzblut drinsteckt. Und wenn ich das Herzblut nicht rüber transportiere, dann kann ich in einem Medium, wo es eigentlich darum geht, nicht am Kunden landen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist kein Grundnahrungsmittel, sondern es geht hier um ethisch-moralische Werte. Und die muss ich auch wecken beim anderen. Also wenn ich Spenden sammle, und in gewissem Sinne macht das ja die Medien. Also ich habe was, was ich für werthaltig halte für die Demokratie. Das ist genauso, als wenn ich für SOS Kinderdörfer unterwegs bin. Dann muss ich den Leuten sozusagen es schaffen, an ihren Punkt anzuknüpfen, wo ihnen klar wird, das ist mein Ding. Und ein Journalist muss sich klar sein, dass er dem Leser vermittelt, ich bin dafür da, dass der Leser weiß, was in dieser Welt ist und dadurch die Welt besser wird. Das hört sich jetzt vielleicht kitschig an, aber das ist die Grundbotschaft eines Journalisten. Er will sozusagen dazu beitragen, dass Dinge bewusst werden und machen werden und deshalb muss er das auch, wenn er das nicht im Lesen rausholt, hat er doch keine Chance.
Du sagst, die Ursachen für die Glaubwürdigkeitskrise liegen lange zurück. Aber gerade früher war doch zum Beispiel der Spiegel das Medium, das das System hinterfragt hat.
Der Spiegel hat zu 70% seine Einkünfte von Überwerbung erzielt. Und andere große Verlage alle. Und dem Leser hat es genervt. Aber er wollte lesen. Also im Endeffekt, der Leser war der, der eigentlich den Journalismus wollte und die Zeitung war die, die ihm eigentlich vorenthalten hat. Und von daher war das Internet für den Leser eine Befreiung, weil im Internet die Werbung wegmachbar ist. So wie im Fernsehen, dass man sich wegklicken kann. Aber in der Zeitung, der Spiegel war ja mal doppelt so dick zum Beispiel. Du kannst keinen Artikel zu Ende lesen, wenn du nicht über 2-3 Werbeanzeigen gestolpert bist. Das war nicht schön. Aber es gab halt keine Alternative.
Machst du die Glaubwürdigkeitskrise nur an der Werbeindustrie fest?
Man war jahrelang jemanden ausgeliefert. Und der hat damit sein Vertrauen verspielt. Und jetzt ist er ihn nicht mehr ausgeliefert. Und jetzt muss, meines Erachtens, der Journalist auf den Leser zugehen und nicht umgedreht. Weil er hat was verbockt. Das ist wie bei einer Beziehung, wie wir von Anfang waren. Wenn ich fremdgegangen bin, dann kann ich nicht erwarten, dass meine Frau die Beziehung wieder in Ordnung bringt. Und in dem Falle ist der Journalist fremdgegangen. Wir reden hier nicht von der Bildzeitung, glaube ich. Wir reden nicht von irgendwas. Wir reden von einer Qualitätszeitung, einem Journalismus, der für sich in Anspruch nimmt, das Korrektiv der Demokratie zu sein. Und Demokratie ist nicht käuflich eigentlich. Also von daher sind wir hier bei dem Punkt, da ist wirklich jemand richtig fett fremdgegangen.
Weil er sich verkauft hat,
quasi. Ja.
Ja, genau. Würdest du die Glaubwürdigkeitskrise, über die gerade so viel gesprochen wird, tatsächlich nur an der Werbeindustrie festmachen?
Nein, es gibt ja noch an, also es gibt ja nicht nur die Werbung, sondern es gab ja dann die zweite Welle des Lobbyismus. Und man muss sich mal überlegen, wie da die großen Journalisten in die Falle getappt sind, wie die sich haben bezahlen lassen, wie Fälligkeitsjournalismus im Reisebereich, im Autobereich, also in diesen ganzen Bereichen, die sozusagen die beratenden Tätigkeiten der Zeitung waren. In all dem haben sie doch den Leser betrogen.
Du meinst jetzt zum Beispiel durch gesponserte Reisen und dann gefällige Artikel?
Genau. Und bei der Politik ist Ähnliches passiert. Denk daran, wie die Journalisten sich haben in den Kriegsberichten praktisch von den jeweiligen Kriegsparteien sozusagen journalistisch einzuspannen. Und das Problem ist ja, diese Geschichte mit der Lügenpresse von Pegida, die ist ja sozusagen da in einem bestimmten Bereich an der Spitze des Eisbergs angekommen. Aber das Gefühl, dass man sozusagen eine Systempresse hat, ist ja tiefergehend. Das ergreift ja mehrere Schichten in unserer Bevölkerung. Also dass auch Propaganda gemacht wird. Also wenn man gerade jetzt zum Beispiel den Ukraine-Konflikt sieht, hat man das Gefühl, man ist im Kalten Krieg zurückversetzt. Und das Problem ist wirklich, dass man nicht das Gefühl hat, dass die Regierung diese Propaganda ausführen, sondern dass die Menschen das Gefühl haben, dass die Zeitungen, die ja eigentlich unabhängig sind, oder die Medien, gerade jetzt hier ist jetzt Fernsehen genauso, die Geschichte mit dem Günther Jauch jetzt, mit dem Stinkefinger, wenn du damit zerstörst du eine Glaubwürdigkeit, die extrem krass ist.
Du sagst die Systempresse und sagst, die Ursachen für dieses Denken sind tiefer verwurzelt, auch in den vergangenen Jahren, vielleicht Jahrzehnten schon, also dass da die Ursachen liegen. Der Spiegel beispielsweise war doch absolut das Medium, das gegen das System war, beziehungsweise immer das System hinterfragt hat, immer kritisch war. Die Spiegel-Affäre mit der Durchsuchung der Redaktionsräume, das war ja nie eine Presse, die mit der Politik gemeinsame Sache gemacht hat.
Aber wenn man mal ehrlich ist, wenn man die Geschichte Deutschlands sich anguckt, dann ist mit der Spiegel-Affäre auch diese Form von Klassenkampf eigentlich vorbei gewesen. Wir haben ja heute, das ist ja das, was auch die Menschen wahrnehmen, wir haben ja heute keine Parteienlandschaft, die sich entgegensteht mehr als wahrgenommene Landschaft. Mhm. Zu der Zeit der Spiegel-Affäre hatten wir wirklich noch zwei sich gegenüberstehende politische Blöcke und die haben wir ja nicht mehr. Also es ist so, dass die Menschen von der Zeitung erwarten, dass sie auf der anderen Seite steht. Kritisch und Gegenstück zu einer, weil es ist, also tief im Herzen spürt ja jeder, dass wir inzwischen neben der Politik eine Wirtschaft haben, die halt Macht hat und die halt auch auf die Verlage rübergreift und die auch im Journalismus. Also es gibt zum Beispiel die Wahrgenommenheit, ist zum Beispiel, dass Zeitungen wie der Tagesspiegel in ihrer politischen Berichterstattung sehr wohl linksgerichtet sind und kritisch und gesellschaftskritisch, aber dann halt in der Wirtschaftsberichterstattung, die ja eigentlich das ausmacht, was unser Land wohin geht, sehr wohl sehr wirtschaftshörig ist. Und da gab es ja halt auch diesen Skandal mit Lobbyismus und solchen Geschichten, dieser Verdacht und das spielt eine Rolle, denke ich, alles.
In der Diskussion geht es aber oft darum, dass man sich als Journalist immer auf die Lebenswelt des Lesers einstellen soll und mehr darüber berichten soll, was ihn interessiert. Das muss man nicht teilen, aber das ist ja auch Teil dieser Strategien. Also
da sind wir bei einem Problem des Journalisten, die Bereitschaft zu haben, es geht nicht um die Inhalte, es geht um die Bereitschaft, wie er etwas erzählt, dass es der Leser verstehen kann. Das ist ein großes Problem. Also manchmal hat man das Gefühl, dass ein Journalist eher wie ein Autist funktioniert und sozusagen aus seiner Sicht das erzählt, aber nicht bereit ist, die Sprache des Lesers zu sprechen. Dabei geht es nicht um die Inhalte. Also es fehlt ja nun wirklich in Deutschland die Bereitschaft, mehr Leute anzusprechen, indem man einfach mal von seinem hohen intellektuellen Ross runterkommt. Und da ist der Trend zum Beispiel richtig, Seite 3 oder ähnliche Dinge als Geschichten zu erzählen. Also diese Formen dessen, die Formen, was der Leser mag, hat sich ja gewandelt. Und die ist ja weg vom rein Faktischen zum Erzählerischen, zum mit einer Anekdote mit drin, mit was Menschlichem. Weil halt man sozusagen nur den trockenen Stoff, das ist nicht das, was sozusagen, ja, auch ein Pädagoge wird. Es gibt noch wenig Pädagogen, die der Meinung sind, dass man einfach Zahlen auswendig lernt und Fakten auswendig lernt. Nur über eine emotionale Bindung bleibt es auch haften und erreicht einen. Mhm. Und das steht natürlich von Journalismus genauso. Mhm. Also von daher ist diese, dass der Journalist die Geschichten erzählen muss, die der Leser hören will, halte ich für Quatsch. Mhm. Der muss die Geschichten so erzählen, dass der Leser sie lesen will. Aber die Geschichten, die er erzählt, die entscheidet doch er.
Aber ist das nicht wieder genau das Problem, das man hat zwischen Print und Digitalem? Viele Leute sagen, ich brauche keine Printzeitung, weil ich im Netz alles finde, was mich interessiert. Die suchen allerdings dann teilweise auch eben nur die Sachen, die sie interessieren, wenn ich eine Zeitung habe, die von Seite 1 bis zur letzten Seite von der Redaktion inhaltlich vorgegeben ist. Dann stoße ich eben auf Themen und dann kann mir vorgesetzt werden ein Thema, von dem ich eigentlich denke, dass es mich nicht interessieren würde. Und plötzlich fange ich an zu lesen, das gefällt mir, weil es gut erzählt ist. Aber wenn ich mich jetzt nur im Digitalen bewege, dann komme ich vielleicht gar nicht mehr auf solche Geschichten. Also wie kommt die Zeitung dahin, solche Geschichten dann auch den Leuten näher zu bringen, die die Zeitung selbst gar nicht haben?
Da sind wir jetzt wieder bei dem Zusatzeffekt, dass wir das Digitale ja haben. Also ich muss als Zeitung erstmal mit den Leuten arbeiten, die mich lesen als Papier oder als abonniert. Also die praktisch die Entscheidung treffen für meine Zeitung, für das Gesamtkonzept. Damit muss ich arbeiten. Und dabei muss ich diese Leute überzeugen. Und der Vorteil des Digitalen heute ist, dass die anderen das ja genauso mitkriegen. Weil jeder potenzielle Leser, den ich habe, ist auch ein potenzieller Vervielfältiger. Also das ist ja das, was mich heute unterscheidet. Ich habe früher wirklich mit Schere gearbeitet und habe interessante Artikel, weil ich mir das ja leisten konnte. Ich hatte die Zeitung ja 5-6 Mal. Man muss ja nur den Deckel remittieren meistens. Dann war das ein Logist, kannte ich also aus einer Zeitung Artikel ausschneiden und sie anderen Menschen in die Hand drücken. Das war aber sehr eng begrenzt. Jetzt bin ich in einem Netzwerk von, weiß ich nicht, 180 Leuten, die mich auf Facebook kennen, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Und ich kann jeden Tag jeden dieser Leute sozusagen damit beballern, wo ich der Meinung bin, das ist lesenswert. Und damit erreiche ich natürlich auch Leute. Das sieht man ja daran, ob sein Titel geliked wird, ob jemand weiter geteilt hat. Dann sieht man, dass man damit anderen Menschen das auch interessiert haben.
Und welche Rolle spielen bei diesem Ernstnehmen die Kommentare unter Online-Artikeln?
Da muss man aufpassen, weil ganz ehrlich gesagt, es gibt wirklich den Leserbrief wie früher noch. Von jemandem, der einen Artikel liest und wirklich sich ernsthaft Gedanken macht und dazu was sagt. Aber es ist nicht die Mehrheit im Internet. Die Mehrheit sind Menschen, die dieses Internet sozusagen benutzen, um sich selbst darzustellen. Und mit denen muss man eigentlich gar nicht kommunizieren. Also das bringt es nicht. Das ist auch vergebene Zeit. Wenn du dir anguckst, was da für Honks und was Leute da rumwühlen, die zu jedem sofort rummeckern, das ist genau dasselbe, was mir abends passiert. Also ich merke es als Taz-Verkäufer, dass ich immer wieder jeden Tag mindestens 1-2 Leute treffe, die auf mir rumhacken auf dieser Zeitung und das aber nicht wirklich eine konstruktive Kritik ist, sondern einfach nur für sich, um sich wohlzufühlen, auf etwas anderem herabzublicken. Und mit denen muss man sich nicht einsetzen. Da kann man erfolgreich, es gibt ja diesen Weltpraktikanten, diese Geschichte, der da immer so schön verarscht, so eine Leute. So eine Sachen kann man setzen. Man kann auch mit seinen Leuten im Kontakt sein, aber da ist dann eher auf Facebook auch wirklich die Kontaktpflege von Leuten, die miteinander, also diese Freundesebene sozusagen, die ja nicht mit so einer Freundschaft, wie man sie im persönlichen Bereich, aber die schon persönlicher ist. Aber mit den Followern alleine, da würde ich empfehlen, dass man internen Netze hat, nur mit denen, die auch bereit, die sozusagen die Abonnenten dieser Zeitung sind. Dann kommt was anderes bei raus. Also wer bereit ist, für eine Zeitung zu bezahlen, mit dem sollte man auch kommunizieren. Man sollte nicht mit allen kommunizieren wollen, weil das ist verschenkt.
Aber, Entschuldige, darf ich noch kurz? Aber da gewinnt man ja keine neuen Leute dann.
Doch, weil die anderen das sehen können. Weil die anderen die Qualität dieser Gespräche wahrnehmen können. Das ist es doch. Kann dich doch jeder beobachten. Das, was du machst, kann trotzdem der andere einsehen. Aber ich würde nur die Leute schreiben lassen, die auch zur Zeitung dazugehören. Es muss sichtbar sein, dass die Wertigkeit unterschiedlich ist. Denke ich. Also, wir leben doch in einer Zeit, zum Glück, Kapitalismus heißt doch auch, dass Dinge etwas wert sind. Geld ist der Ausdruck dafür, dass ich etwas anderes wertschätze. Und solange wir in so einer Welt leben, sollte dieses Geld auch seinen Wert haben. Weil es sonst, wenn dieser Wert sozusagen weggenommen wird, die Dinge nicht mehr stimmen. Was anderes ist es in persönlichen Beziehungen, oder eben dann, dass man auch sozusagen nicht was gibt, aber dann gibt es unterschiedliche Ebenen. Dann gibt es, dass man sich gemeinsam fühlt. Und bei einer Zeitung ist der Eintritt ins Gemeinsamfühlen das Abonnement. Es ist ja im Internet preiswerter. Es ist ja nicht so. Da muss ich sagen, da haben die Verlage jahrelang einen Fehler gemacht, indem sie nicht den Erfolg des Taz-Modells gesehen haben. Indem man unterschiedliche Preise hat für unterschiedliche. Und bei der Taz eben, die Taz hat nie Verluste dadurch gehabt, dass sie das Soli-Modell hatte. Es gab immer mehr, die mehr gezahlt haben, die das ausgeglichen haben, was die weniger gezahlt haben, auf freiwilliger Ebene.
Lass uns noch mal irgendwie so über das Ernstnehmen des Lesers und die Erwartungshaltung des Lesers sprechen. Du sagst, dass heute andere Erzählformen gefragt sind. Gleichzeitig aber ist ein Problem ist, dass beispielsweise der Spiegel in seiner Online-Ausgabe, die ja nicht die Online-Ausgabe des gedruckten Spiegels ist, sondern eine eigenständige Redaktion ist, eher den Boulevard bedient. Ist es so, dass die Verlage sagen, wir machen jetzt mal seichtere Themen, weil es die Leute wollen? Oder ist es so, dass sie ihnen das vorsetzen und die Leute das nehmen, weil es kostenlos ist?
Die Verlage wollten endlich auch die anderen Leser haben. Und haben halt den Fehler gemacht, anstatt ihre Inhalte anders zu erzählen, dass die anderen Leser sie auch verstehen, einfach den Weg des geringsten Widerstands gewählt und erzählen jetzt so, wie die anderen, die diesen Lesern schon immer was erzählt haben. Im Prinzip hat der Spiegel und auch ein Stück die, aber der Spiegel vor allem hat das Internet genutzt, um mit den Bildkunden, die er vorher im Prinzip gesagt hat, mit denen werden wir uns nie gemein machen, für sich zu gewinnen. So muss man es mal einfach sagen. Also er hat über Online, hat Spiegel den Kampf mit Bild aufgenommen. Mhm. Und das ist halt für den Spiegel als Spiegel ein Verrat. Und er wird auch so von den Lesern gesehen.
Er wird auch intern so gesehen.
Ja, ja. Und zu Recht. Mhm. Der Spiegel hätte ja gerne sagen können, wir machen eine zweite Zeitung. Aber er hat es nie so kommuniziert. Und er hat immer diese Online-Geschichte immer auf diesen Namen. Das wäre so, als wenn Mercedes ein Auto produzieren würde, so wie der Dacia Logan. Und das auch in der Qualität machen würde. Mhm. Das würde Mercedes unheimlich das Image versauen. Und ich glaube, das wäre eine Konzernstrategie, die wirtschaftlich zum Misserfolg führen würde. Und die, glaube ich, niemand beim Mercedes jemals wagen würde. Und das hat der Spiegel gemacht. Und ohne Not. Der Witz ist ja der Spiegel ist neben der Taz die unabhängigste Zeitung in Deutschland. Mhm. Von Konzernen, von allem unabhängig, den eigenen Mitarbeitern gehörend. Mhm. Das muss man sich mal überlegen. Also was da passiert ist, ist klar, ist jetzt hat man selber als jemand, der da steht, ich habe jetzt einen kritischen Blick darauf, aber ich nehme es von den Leuten auch so wahr. Also er ist noch da, weil es praktisch keine Alternative gibt, weil der Fokus nicht sozusagen nicht die Alternative ist und der Stern auch nicht. Aber er hat intern, also wenn, gibt ja immer so Bewertungen von 1 bis 5, muss er bei den Lesern garantiert mächtig verloren haben.
Wo stand er vor, sagen wir, 20 Jahren und wo steht er heute?
Stand er auf der 1 und heute steht er höchstens noch auf der 3,5. Mhm. Denke ich mal, Mensch. Also der Spiegel war doch der Retter der Demokratie mal. Mhm. Und heute hat er mal einzelne Lichtblicke, aber alle sagen dir, was die schon wieder für Müll geschrieben haben. Aber ich habe ja nichts anderes, weil ich gucken kann. Da gehört dazu, dass dieses Online-Geschichte eben inzwischen als Spiegel wahrgenommen wird.
Sprichst du mit Kunden über diese Glaubwürdigkeitskrise, die ja sich auch dadurch ausdrückt, dass immer mehr Misstrauen gegenüber der Berichterstattung herrscht?
Na, was rüberkommt, ist halt wirklich...
Also wenn du jetzt reinkommst, sagst hier Zeitung und da ist einer, der sagt, Zeitung kannst du mir gestohlen bleiben, weil, was sagt er dann?
Genau, lügt doch sowieso alles. Dann gehe ich erstmal rum und sage mal, hast du eigentlich mal auf meine Arme geguckt? Ist das. Und dann kann man dann schon mal drüber reden und sage, welche von den Zeitungen sind da? Wenn er sagt, dann alle, dann sagst du ihm, okay, also du fühlst dich wohl darin in deiner Ablehnung, aber nachdenken willst du eigentlich auch nicht. Also machst du ditte, was du eigentlich den anderen vorwirfst. Dann reagiert der Mensch entweder oder das Gespräch ist beendet. Ja. Muss man so sehen. Man kann ja immer nur ein Gespräch mit einem Menschen führen, wenn auch eine gewisse Form von Zuhörwille da ist.
Und wenn er reagiert und argumentiert, was kommt dann?
Dann kann ich damit argumentieren, dass es eben nicht so ist, dass alle dasselbe schreiben.
Aber was sagt der dann? Also wie argumentiert er? Inwiefern fühlt er sich von den Medien hinters Licht geführt?
Dann merke ich halt oft, dass er ein Problem hat mit sich selbst, weil es gibt natürlich eine extreme Verunsicherung in unserer Gesellschaft über die Begriffsdefinition rechts-links, weil die Leute zwar spüren, dass es eigentlich mehr um eine Oben-Unten-Diskussion geht und dabei halt auch um die ernsthafte Frage, wo stehen Sie eigentlich in dieser Diskussion? Sind Sie oben oder sind Sie unten? Und das ist halt so ein Problem, da muss man halt rangehen. Das ist halt auch so, zum Beispiel, die Taz hat zum Beispiel diesen krassen Effekt, dass wenn ich einen Linken treffe, sie ihm zu rechts ist, zu bürgerlich, und wenn ich jemanden bürgerlich treffe, die ihm natürlich immer noch zu links ist, und da die Leute sind ein bisschen verirrt. Und das kann ich auch verstehen, weil ja, man spricht ja von einer Wahl. Aber diese Wahl ist eben nicht mehr so da, dass man weiß, wo rechts, wo links ist. Und da kann ich immer argumentieren, und das ist auch das, wo man die Menschen mit erreicht, dass ich sage, das ist doch beim Journalismus überhaupt nicht die Frage. Die entscheidende Frage ist, der Journalist, der einen Artikel schreibt, ist der, der die Wahrheitsgeschichte, diese wirkliche, den Hintergrund zu erfahren, Wahrheit zu erfahren, mit seiner Person verkörpert. Und jetzt kann man gucken, in welchem Medium man von seinem Gefühl hat, dass sozusagen solche Leute einen Arbeitsplatz finden. Darum geht's. Und darum geht's, ob die nun den Arbeitsplatz im Print oder im Online finden, ist dann die Frage, wo der Leser sucht. Und da ist halt die Frage, ob Verlage bereit sind, für die Zukunft solchen Menschen Plätze zu bieten. Das Entscheidende ist, dass man sich immer die Frage stellen muss, wenn ich ein Produkt verkaufen will, will ich es über Jahre verkaufen, dann muss ich ehrlich mit meinem Kunden umgehen, oder will ich einen kurzfristigen Erfolg, dann kann ich ihn auch im Prinzip eine Scheinwelt aufbauen oder eine Marke aufbauen, die von dem lebt, was der Schein ist. Aber Journalismus in seiner Form, wie von dem wir hier reden, dem kann diese anderen beiden Wege eigentlich nicht zum Ziel verhelfen. Das geht nicht. Und da muss halt auch der Journalismus sich die Frage stellen, als Journalist gehe ich zu einer Zeitung zum Beispiel wie der Süddeutschen, die also weg vom Journalismus hin zu einem renditeorientierten Unternehmen gegangen ist, von einem Verleger zu einer Holding, die damit Geld verdienen will und die alle draus saugt aus diesem journalistischen System und eindeutig davon lebt, dass sie eine Geschichte hat, mit der man ein positives Image verbindet. Und wo ich denn dastehe und sage, ja Leute, ist euch das nicht aufgefallen, dass die Leute gekündigt haben, also wir dürfen den Süddeutschen auch nicht mehr verkaufen, weil denen das kostet Geld, wenn jemand sozusagen wie ich unterwegs ist, das wollen die alle nicht, die wollen nur Kohle sehen. Und Da tut mir leid, aber die Süddeutsche wird zum Beispiel überbewertet von ihrer Leserschaft. Und die werden es irgendwann merken.
Glaubst du, dass sie es merken? Weil es kristallisiert sich ja so raus, dass es ein paar Leuchtturmmedien gibt, von denen es dann auch heißt, die werden diese Krise überstehen. Dazu zählt die Süddeutsche als Tageszeitung auf jeden Fall.
Das denkt ihr, das denke ich nicht.
Nee, nicht ihr, ich frage dich.
Ich denke nicht, dass sie so, warum, wie sie warum ist. Nicht? Weil die Süddeutsche von ihrer Struktur zum Geldverdienen ja eigentlich da ist. Und sie wird überstehen, weil sie irgendwann werden vielleicht die Journalisten und alle, die da drinnen sind, merken, was passiert. Und sie wird wieder jemanden haben, der Journalismus mit ihr machen will. Aber mit der derzeitigen Konzernstrategie, was dahinter steckt, ist das kein Journalismus, sondern geht es nur um Geldverdienen. Und da ist man bei einer Zeitung falsch.
Aber meinst du nicht, dass die Süddeutsche inhaltlich trotzdem noch eine gute Zeitung ist? Also wenn es dem Konzern, der da drüber steht, der Eigentümer ist, ums Geldverdienen geht, das ist ja was Losgelöstes in der Praxis von dem
Aber sie ist nicht das wert, also sie ist die Zahl der Leser, die sie hat, und den Preis nicht mehr wert. Mhm. Sie ist nicht so gut, wie sie gehalten wird. Da fehlt extrem viel. Da fehlt die Breite. Da sind natürlich einzelne Leute immer noch dabei, die guten Journalismus machen. Und so wie, aber die Geschichte wird zeigen, dass es andere Orte gibt, wo man als Journalist dann besser Journalismus machen kann.
Die Probleme der Verlage werden wir heute wohl nicht lösen. Probieren können wir es aber trotzdem. Olaf, welche Strategie empfiehlst du? Werbung abschaffen und die Zeitungspreise verdoppeln?
Na, der Fakt ist natürlich, jeden Schritt, den man tut, kann natürlich nicht einer sein von heute auf morgen. Mhm. Sondern man muss Dinge erst kommunizieren, mit den Leuten ins Gespräch kommen und mit gemeinsamen Wege gehen. Dann könnte man kann, also Zeitungen sind Tanker und keine Segelboote, die man von rechts nach links umkippt. Das ist natürlich klar, dass das nicht gehen würde. Aber schon alleine, wenn kommuniziert werden würde, wenn andere, also wenn gesagt wurde, wir haben nicht genug Geld. Was heute passiert, ist doch das, was du vorhin beschrieben hast. Allein ist das, was immer erzählt wurde, ist im Prinzip an den Kosten sparen. Anstatt nur wirklich Konzepte zu haben, innovative Konzepte, die Leute mit hineinzubeziehen, zu sagen, ey, das ist eure Zeitung. Es gibt außer der Taz zum Beispiel bisher keine Zeitung, die ihren Lesern ermöglicht, mehr Geld für ihre Zeitung zu zahlen. Mhm. Wie doof muss man sein?
Glaubst du das? Glaubst du, der Markt dafür ist da? Also das Potenzial, dass Leute sagen, das ist mir so viel wert und ich zahle jetzt zum Beispiel einen solidarischen Preis, der deutlich über dem normalen Preis liegt, weil es mir so viel wert ist. Gibt es diese Bindung
an
die Marken noch?
Natürlich. Also der Beweis ist ja der, dass die Taz einen extremen Wandel ihrer Leserschaft gehabt hat. Und das Leserschaftspublikum der Taz ist doch nichts anderes, ist doch dem der Süddeutschen oder dem des Spiegels nicht unähnlich mehr. Also das ist ja Quatsch. Das sind ja nicht mehr die Punks und Revoluzer. Das sind Leute, die eine sehr alte Schicht, wie bei allen Zeitungen, das ist das Problem, dass man noch nicht an den Jungen dran ist, dass man da falsche Wege, selbst die Taz, wir haben da große Probleme. Aber die Grundsache ist doch die, dass diese Menschen, die eine Taz lesen, nicht so anders, die kommen doch nicht von anderen Planeten als die Leser der Süddeutschen oder der Berliner Zeitung oder so. Ist doch Quatsch. Sondern es ist wirklich so, dass man gerade damit, dass man den Leuten diese Möglichkeit nicht geboten hat, sie vergrault. Eher umgedreht sogar.
Weil man ihnen auch die Wichtigkeit nimmt? Also,
ja. Das ist dieses Meins. Ich gehöre dazu. Ich bin dabei. Das nimmt man ihnen weg. Ich verstehe es nicht. Ich habe ja mit großen Verlagsleuten auch schon darüber gesprochen, aber das ist eine Denke, die nicht in... Also das Problem ist, dass Also Zeitungen haben ein ganz großes logistisches Problem, dass sozusagen die Entscheidungen, die getroffen werden, separiert sind. Also es gibt einen Marketingbereich, es gibt einen Vertriebsbereich, es gibt einen wirtschaftlichen Gesamtbereich und es gibt den Journalismus. Und diese Bereiche untereinander funktionieren nicht miteinander. Also die, und das ist ihr Problem, muss ich wirklich sagen.
Ist ein anderes Problem, dass es noch trotz der Verluste, die man in den vergangenen Jahren hat hinnehmen müssen, dass es tatsächlich aber noch zu gut läuft, um aktiv zu werden?
Ja, das würde aber mutige Leute erfordern, die Zeitung leiten und keine Wirtschaftssparmenschen, die von irgendwelchen, die eine Ausbildung haben, die darauf aus ist, zu optimieren und zu Dings. Also das Problem ist wirklich, dass eben auf einer Ebene Entscheidungen gefällt werden, die mit der Emotionalität der Zeitungen nicht klarkommen.
Wir sprechen heute bei Leitmedium über die Zeitungs- und Medienkrise. Bei Fragen, Kritik und Anregungen freuen wir uns über eine Mail an info@leitmedium.de und natürlich auch über Kommentare auf Twitter und Facebook. Dort kann man übrigens auch sich anfreunden mit unserem heutigen Gast Olaf Forner. Olaf, welche Zukunft prognostizierst du eigentlich der Zeitung?
Es wird de facto so sein, dass die Zeitung im Papier eine Wochenendgeschichte wird. Das glaube ich. Weil es einfach eine Realität ist, die so ist. Aber die Zeitung wird weiter auf Papier, auch am Tage, in einer geringen Maße bleiben für einen besonderen Preis, weil einfach auch ein Bedarf da ist. Geh in ein Lokal und du wirst die Leute auf Papier lesen sehen. Und das wird auch jemand bezahlen dafür, weil er weiß, die Leute kommen, das alles wird da sein. Es wird in kleinen Rahmen sein. Technisch gesehen ist das alles möglich. Vielleicht wird es so aussehen, dass die Zeitung in Zukunft nicht mehr transportiert werden wird, sondern vor Ort im Zeitungskiosk ausgedruckt wird. Über die Geschichte hat nicht jemand nachgedacht oder so. Also als Kleinausgabe, also jeden Tag so ein Teil davon Papier, aber nicht mehr in dem Maße wie heute über diese großen Systeme, das glaube ich auch nicht. Die Zeitung wird weiter existieren als diese bezahlte iPad-Variante, die in der Zeitung bleibt. Man muss ja immer eins dazu sagen, es wird immer wieder vergessen, Online-Lesen und Blättern sind zwei unterschiedliche Dinge. Und diese Form als Zeitung, als Seitenzeitung, die gibt es ja nur als bezahlte Variante, die wird bestehen bleiben, auch täglich. Und dann wird es sein, dass ein Großteil der Angebote sind, dass man von Montag bis Donnerstag und dann einmal die Woche, zweimal am Wochenende eine Papiervariante zu Hause hat. Das wird so sein.
Da haben wir auch was gelernt.
Olaf, danke schön.
Ja, danke.
Gerne. Please listen carefully.
Das war Leitmedium, der Podcast zum Blog www.leitmedium.de.